Queen Essence, deinen Podcast über Geldentwicklung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Queen Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Geldwäsche. Mit dabei ist wieder Raphael und natürlich heute noch ein Gast, und zwar die Isa von Number 26. Erstmal hallo an euch beiden. Wie ist die Lage bei euch?
Hi. Ach ja, alles gut. Ist schön warm.
Schön, dass du da bist. Raphael, wie sieht es bei dir aus? Alles gut?
Alles gut. Bei mir ist es leider nicht so, weil bei mir regnet es, aber das macht mich eigentlich ganz froh, weil dann, ich habe einen Nachbar, der gefühlt jeden Tag seinen Rasen gemäht hat, jetzt in den letzten Wochen und heute nicht mehr. Das heißt, mir geht es eigentlich noch besser.
Das ist doch cool. Ja, heute Thema Geldwäsche. Also wahrscheinlich sagt das gar nicht so vielen Leuten was. Aber zunächst erstmal cool, Isa, wie kommst du zu dem Thema? Kannst du vielleicht kurz was zu dir sagen? Also wie kommst du zu dem Thema Geldwäsche? Hättest du dir früher schon mal vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten? Und wie kam das bei dir, dass du dich mit dem Thema komplett beschäftigst?
Also das kam eher schrittweise, ehrlich gesagt. Es hat sich anfangs ergeben, sozusagen, im Laufe meiner Karriere, in Anführungsstrichen, Zeichen. Und irgendwann along the way wurde mir halt klar, dass ich mich im Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisieren werde. Ich bin halt nach Deutschland gekommen, beziehungsweise nach Frankfurt in 2014. Und ich habe dabei eine große französische Bank gearbeitet, bei der Société Générale, 2 Jahre. Und da hat es angefangen, wo ich beim Thema regulatorische Compliance im Sinne von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung dann entdeckt habe, weil ich da Teil eines Transaction Monitoring Projekt war. Und 2 Jahre später bin ich dann zu BNP Paribas, auch eine riesen französische Bank, und es war auch in Frankfurt. Und da bin ich im Thema Due Diligence gekommen, also alles, was mit KYC, Customer Due Diligence zu tun hat, EDD und so weiter und so fort. Und das ist auch halt ein Riesenteil des regulatorischen Compliance. Und danach wurde ich halt relativ schnell zur Commerzbank geholt, wo ich die letzten 3 Jahre auch verbracht hatte. Und da war ich ganz fokussiert auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, aber für das Korrespondent Banking. Und seit einem Monat ungefähr bin ich jetzt bei N26 und da leite ich die Financial Crime Investigations Team, also auch mit einem großen Fokus auf Anti-Geldwäsche, und wurde auch als stellvertretende Geldwäschebeauftragte bestellt. Und deswegen bewege ich mich halt weiterhin in diesem spezifischen Teil von regulatorischer Compliance. Aber das war nie wirklich so mein Ziel ganz am Anfang. Ne? Nach meinem Studium kam ich nach Deutschland und wusste davon auch relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ja.
Cool. Und wann war dann so der Punkt, wo wirklich das Thema, also gab es da so einen Punkt, wo du sagst, okay, das Thema, das interessiert mich wirklich, oder hast du da auch so ein bisschen so einen Ansatz, ja, du willst da einfach die Sachen bekämpfen? Wie kam es denn, dass du wirklich das Thema dann so gepackt hat?
Ja, also wie gesagt, es kam wirklich nach und nach. Es gab nicht wirklich so einen entscheidenden Punkt oder so, also keinen richtigen Turning Point. Es war wirklich nach und nach, umso mehr ich darüber gelernt habe, umso mehr habe ich festgestellt, okay, das ist wirklich etwas, was mich richtig mitnimmt sozusagen und wo ich richtig Leidenschaft dran habe. Außerdem, wenn ich sehe, wie viel Geld da durch Flöten geht, das macht mich einfach nur wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Und wenn man über Geldwäsche spricht, denkt man sehr, sehr oft an, keine Ahnung, Millionären, die Steuerhinterziehung betreiben und so weiter und so fort, was aber eigentlich nicht sofort direkt was mit Geldwäsche zu tun haben kann. Dadurch verbergt sich eigentlich wesentlich schlimmeren Sachen, würde ich mal sagen, vom Menschenhandel bis zum Drogenhandel. Und das sind alles Sachen, ich bin jetzt nicht weder Polizist noch Superhero, aber ich wollte mich da ein bisschen, meinen Teil machen sozusagen.
Ja, aber ich glaube, es ist ja auch ein Sektor, der wahrscheinlich immer wichtiger wird. Ne? Also ich glaube, vor so 10, 15 Jahren hat man noch nicht so viel von so AML geredet im Bankwesen. Ich glaube, jetzt will jede Bank irgendwie da auf dem letzten Stand sein.
Absolut, beziehungsweise die wollen das, ist es, also ja, die wollen das, aber es ist auch eher, dass sie das müssen, weil die Regulatorien immer härter werden, immer spezifischer werden. Und deswegen, das ist halt nicht mehr wirklich eine Frage vom Wollen, sondern wirklich vom Müssen. Weil man hat ja gesehen, ne, die großen Banken, also man stellt immer wieder fest, dass Banken, die keine starke Compliance-Culture haben, sei es im Sinne von der regulatorischen Compliance, aber auch in jedem Sinne von Compliance, das kann sehr, sehr viel Geld kosten, ne? Und weil ich meine, unter Compliance versteht sich ganz, ganz verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Sanctions, also Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, aber auch IT-Compliance und so weiter und so fort. Und das kann alles sehr, sehr teuer werden. Na, wenn du guckst bei der BNP Paribas, 7 Jahre später oder ein bisschen mehr sogar, waren die ganz froh dann, dass es uns gibt. Und bei der Commerzbank war genauso, ne? 1,5 Milliarden, ganz schön teuer alles.
Ja, hast du denn so das Gefühl, dass das dann über die Zeit jetzt auch deutlich intensiver geworden ist, das war ein bisschen auseinandersetzen? Ich meine, du bist jetzt auch schon lange dabei, weil ich kann mich damals erinnern, als ich damals bei der HSBC war, ich glaube, die haben ja da in dem Thema auch nicht den allerbesten Ruf. Hat sich,
Ja.
also, aber als ich damals gekommen bin, war es natürlich schon so, dass es das überall war. Hast du das Gefühl, dass es das irgendwie jetzt so sich ganz, ganz anders entwickelt hat, so in den letzten Jahren? Also eine andere Awareness auch da so im Bankenbereich?
Ja, genau, das ist halt die Sache. Diese Awareness gab es damals nicht so richtig, weder vom Public noch von den Banken selbst. Und die Regulatoren waren auch nicht besonders effizient, würde ich mal behaupten. Und seitdem diese Public Awareness auch da ist, merkst du, wie stark das ganze Thema dann an Bedeutung gewonnen hat. Und auch weil immer wieder neue Richtlinien veröffentlicht werden, auf EU-Ebene zum Beispiel. Und da wird alles dann auf einmal dann doch ernst genommen. Weil die Strafen auch, die diese Richtlinien auch mit sich bringen, dann ordentlich sein können.
Vielleicht ich finde noch kurz zu dem, was der Christian meinte, zu HSBC für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht genau wissen, was er damit meinte. Die hatten damals ja mal locker das Geld von dem mexikanischen Kartell einfach weiß gewaschen in den USA. Und ja, ich glaube, da hat ja auch Netflix noch eine ganze Doku darüber gemacht. Also
Genau,
schon
ja.
ziemlich krass, dass das so.
Das lief über Mexiko, aber auch natürlich über Offshore-Länder oder Offshore-Finanzzentren. Und das ist halt ganz schwer zu sagen, was genau beziehungsweise wir würden jetzt 2 Stunden brauchen, um genau zu erklären, was da alles schiefgelaufen ist, ne? Also das kannst du wahrscheinlich auch genauso sagen, Christian, weil du auch bei dieser Bank warst. Aber das ist halt, hat sehr vieles dazu beigetragen, sowohl Fehlentscheidungen als auch fehlende Awareness, wie gesagt, sowohl von den Stakeholders als auch vom Public, ne? Aber auch, weil es keine richtige Compliance Culture gab und keinen strong tone from the top, sag ich mal, wo wirklich auf C-Level-Ebene gesagt wird, okay, wir haben gewisse Verpflichtungen und wir haben uns daran zu halten. Und das hat halt sehr, sehr stark gefehlt, weil man kann mir natürlich nicht erzählen, dass es da alles nicht bewusst gemacht wurde, alles.
Ja, also ja, genau, da sprechen wir auch schon dann von ziemlich großen Summen. Wie siehst du das denn jetzt eigentlich, weil du ja von traditionellen Banken auf digitalen Banken rüber gewechselt bist? Sind irgendwie die Verdachtsfälle, nehme ich an, ganz anders oder siehst du da irgendwie eine Ähnlichkeit?
Nochmal in die Verdachtsmeldungen?
Die Verdachtsfälle, die du jetzt im Alltag siehst, ist da irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem bei BNP Commerzbank oder sind das ganz
Ja.
andere Kriterien?
Also es gibt sicherlich viele Ähnlichkeiten, weil am Ende, auch wenn wenn ich bei N26 bei einer digitalen Bank bin, haben also unsere Kunden sind ganz normale Privatkunden, so wie bei einer Commerzbank oder einer BNP Paribas. Und die Muster, die du da erkennst, sind relativ ähnlich. Der Unterschied ist, also was mich betrifft persönlich, ist, ich war früher nie im direkten Kundenbereich tätig, sondern fürs Correspondent Banking hauptsächlich. Sodass das, was ich gemacht habe, es war, Kunden von unseren Bankkunden zu prüfen, was nochmal eine ganz Nummer schwieriger ist, weil du keine Kundendatenzugriff hast zum Beispiel. Und aber sonst, um deine Frage zu beantworten, ja, das ist, man erkennt auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Und wir sind auch ständig im Austausch mit anderen Banken, also andere Legacy-Banken, wie wir sie nennen. Und wir haben dieselben Probleme, beziehungsweise wir haben dieselben, wir identifizieren dieselben Muster auch sehr, sehr oft, ja.
Und also ganz konkret, so einfach mal.
Sorry. Ja, go ahead.
Nee, sag ruhig. Mich hätte jetzt interessiert, was so konkret, ihr guckt euch Transaktionen an, ihr guckt euch an, von wem gehen die wohin, dann guckt ihr euch natürlich die Höhe an, aber sind das schon so die Parameter, die da bei euch, sagen wir mal, ich meine, viel mehr Parameter habt ihr ja auch nicht jetzt so, wenn es jetzt um Transaktionen geht, oder? Also, oder was sind da so Themen, die euch da hauptsächlich interessieren? Und ist es ein komplett automatisierter Prozess?
Nein, also das, die Sache ist halt, es gibt also der Input an möglichen Verdachtsfälle kommt in verschiedenen Formen. Und ja, man schaut sich, wo das Geld herkommt, wo das Geld hingeht und so weiter und so fort. Aber wir haben, also wie du sagtest gerade, ne, es gibt einen Teil des Prozesses, was automatisiert werden kann, theoretisch natürlich. Und es funktioniert auch weitestgehend so. Aber wir haben auch Analysten, die dann sich die Fälle anschauen, weil man muss auch in der Lage sein, gewisse Muster zu erkennen, die nicht unbedingt von der Maschine erkannt werden können. Ja, viele sprechen von AI und so weiter und so fort, aber das ist nicht etwas, was so einfach umzusetzen ist in dem Bereich. Und wie ich sagte, es gibt gewisse Kriterien, die Liste ist aber sehr, sehr lang, da kann ich nicht im Detail darüber reden, aber es gibt gewisse Kriterien, gewisse Typologien und das muss alles halt angewendet werden, um eben diese Verdachtsfälle entweder zu bestätigen oder zu beseitigen, ne? Und wenn wir dann sagen, okay, der Verdacht bestätigt sich, dann müssen wir an die zuständige Behörde melden. Und also für Deutschland an der FIU, Financial Intelligence Unit, ne, beim Zoll. Aber es gilt genauso für unsere Kunden auf anderen Märkten.
Ja, und bei den Behörden gibt es da irgendwie... Also muss man da jeden bei den Behörden melden oder muss das schon irgendwie eine große Summe sein? Der große Verdacht, weil ich habe gelesen, dass in England, da hatte Monzo einen Kunde, der irgendwie, der hatte 40.000 Pfund einfach durch gestohlene Karten entzogen und die konnten den nicht irgendwie haftig machen, weil der Regulator meinte, ja, der wäre nicht groß genug, um wirklich sich die Mühe zu geben, den irgendwie juristisch zu verfolgen.
Nee, das ist etwas fragwürdig, ehrlich gesagt, weil ich habe schon Fälle gesehen, wo für weniger dann doch die Staatsanwaltschaft dann bei uns geklopft hat. Also, nö.
Das ist gut zu wissen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, also wenn wir von einem Kunden oder von der Polizei zum Beispiel eine Anfrage bekommen, wo es darum geht, dass da eine Kreditkarte geklaut wurde und dadurch Gelder gestohlen worden sind, da wird sich, also ich spreche jetzt für N26, aber das ist bei eigentlich fast allen Banken so, dass sich da der Customer Service dann drum kümmert. Wenn alles sich wirklich bestätigt lässt, dann wird auch das Geld dann zurückgeholt, sei es durch ein Gerichtsverfahren oder durch uns über die Bank, dass wir dann das dann erstatten.
Mal so generell zum Thema. Also ich hatte eine super, super spannende Statistik gefunden. Und zwar, man hört ja grundsätzlich immer in den Medien, okay, Kriminalitätsrückgang, insbesondere jetzt bei den klassischen Kriminalitätsthemen, die man so kennt. Für Geldwäsche habe ich hier eine Statistik gefunden. Und zwar die Häufigkeitszahl auf 100.000 Einwohner hat von 0,2 auf 14 sich bis 2019 vergrößert, also mit dem Faktor 70 gewachsen in den letzten 20 Jahren. Da habe ich mich schon gefragt, okay, krass, liegt das jetzt nur daran, dass da wirklich einfach besser aufgeklärt wird oder wie kommt das? Oder ist da generell einfach auch, passiert da einfach auch mehr in dem speziellen Bereich jetzt?
Ja, also solche Statistiken sind immer ein bisschen schwierig, ne? Weil man muss immer alles in Kontext bringen. Und genauso wie du sagtest ich glaube, es liegt auch viel daran, dass auch viel mehr gemonitort wird.
Genau, das war jetzt auch meine Idee gewesen.
Ja, absolut, absolut. Das spielt eine Riesenrolle. Ich glaube jetzt nicht, dass auf einmal jeder sich dazu bereit gefühlt hat, Geld zu waschen. Ne? Also ich würde schon behaupten, dass es dann hauptsächlich daran liegt, dass wir viel, viel mehr monitoren und dass uns viel mehr auffällt und dadurch viel mehr Verdachtsmeldungen auch an der FIU geschickt werden. Und dass sie dann dadurch auch mehr Fälle, Geldwäschefälle entdecken können.
Aber es ist schon verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Wenn man, also ich habe natürlich genau die gleiche Vermutung wie du, aber wenn man sich das mal vorstellt, wow, das ist ein Faktor 70 jetzt gestiegen. Und ich meine, ihr werdet ja leider immer noch nicht alles finden. Da muss man sich überlegen, wie viel früher dann da wirklich durch die, wie viel da wirklich früher dann da verschoben wurde an Geld illegal. Ne? Das ist ja echt
Absolut,
Wahnsinn. Muss man echt.
absolut, absolut. Das ist der absolute Wahnsinn. Und man würde, also wir werden natürlich schlauer, also sowohl bei den Banken als auch bei den verschiedenen Behörden. Aber Kriminellen werden genauso schlauer mit der Zeit. Und man kann zwar so viele Typologien identifizieren, wie man will, Kriminalität findet meistens immer einen Weg und deswegen ist es halt alles eine sehr, sehr dynamische Sache. Ne? Da kann man nie sagen, okay, wir haben jetzt das und das und das als Muster identifiziert. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nur noch in diesem Rahmen, monitoren auch nur noch anhand dieser Kriterien, die wir jetzt schon festgelegt haben und machen dann nichts weiteres. Ne? Das wäre natürlich die falsche Entscheidung. Das ist dynamisch. Und wir müssen dann dementsprechend auch flexibel und dynamisch bleiben, in unseren Kontrollen. Ne?
Absolut.
Das
Und was mich auch noch
gilt
mal
auch für die
interessiert.
Behörden. Das gilt dann auch für die Behörden.
Ja, absolut. Und was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, ist dann auch so Thema Verantwortung. Also, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn jetzt die Verantwortung zum Thema Bank und Regulierung bzw. Behörde? Also, mal angenommen, es kommt jetzt nachher raus, hier gab es gewisse Geldwäschetransaktionen und die wurden jetzt von der Bank nicht aufgedeckt, aber waren einfach auch schwer zu erkennen. Wie sieht es denn dann aus? Also wann kommt es wirklich zu diesen konkreten Strafen von Regulatoren oder was man auch immer dann in den Medien mitbekommt? Also wie wird da quasi dann so festgemacht, wer jetzt eigentlich das Schuld für trägt und was ist eigentlich so die Aufgabe, die Bank intern sicherstellen muss, um das eben zu vermeiden?
Gut, also das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, beziehungsweise da würden wir auch noch mal eine ganze eine Stunde oder 2 Stunden dafür brauchen. Ich kann es dir da ein bisschen schnell erklärt, das ist alles eine Frage vom, also natürlich ist alles eine Frage vom guten Gewissen, ne? Also auf Mitarbeiterebene in der Bank, aber auch Behördeebene und auf der Ebene von der Bank selbst als Institut ist alles eine Frage von der Governance. Und wenn festgestellt wird, dass das Compliance-Programm und die Governance und die Kontrollen, die bestehen, ausreichend sind angesichts der Größe der Bank, dessen Risikoappetit und Risikomanagement und so weiter und so fort. Wenn da festgestellt wird, dass diese Kontrollmaßnahmen, dass diese Sicherheitsmaßnahmen ausreichend waren, aber dass trotzdem was passiert ist, dann ist meistens, also die Verantwortung liegt in dem Fall nicht unbedingt bei der Bank, weil wie du eben sagtest, man kann nicht alles aufdecken. Es ist halt nun mal so, leider. Sonst würden wir halt viel, viel mehr Mitarbeiter brauchen. Aber genau, um das ein bisschen kurz zu fassen, das ist wirklich eine Frage der Governance und der Compliance-Strukturen innerhalb der Bank und dass man wirklich als Bank beweisen kann, schau, wir haben halt folgende Risikoanalyse durchgeführt, das ist unser Risikomanagement-Plan, das ist unsere Compliance-Struktur, sind unsere Kontrollkanäle und so weiter und so fort. Und wenn du das beweisen kannst, dass das ausreichend ist und angemessen ist an der Größe der Bank und so weiter und so fort, wie ich vorhin meinte, dann ist man meistens im Clear. Ne? Aber sobald festgestellt wird, dass die Kontrollmaßnahmen, dass die Sicherheitsmaßnahmen überhaupt nicht ausreichend waren und dass auch diese Willful Blindness, wie die das nennen in den USA, in dem Patriot Act, Wenn man das alles feststellen kann und auch beweisen kann, dann hat die Bank ein Problem. Und das war halt bei HSBC, bei BNP, bei KOBA, bei ganz vielen anderen Banken genau das Problem, dass die Kontrollen halt nicht ausreichend waren. Und da ist man ja halt als Bank in der Verantwortung und ich als stellvertretende GWB, also Geldwäschebeauftragte, auch privat haftbar.
Ach krass, okay. Ach so. Ihr seid also auch echt privat haftbar dann?
Absolut, ja. Mhm. Ja. Also wenn du nicht, nie wieder was von mir hörst, dann bist du gut.
Dann wissen wir Bescheid.
Genau.
Bekommst du denn eigentlich mit, also angenommen, wenn du jetzt einen Fall meldest, bekommst du dann nachher eigentlich dann mit, ob das jetzt wirklich ein Geldwäschefall war oder bekommst du eine Rückmeldung?
Jein. Theoretisch sind da Kanäle dafür, dass wir da Rückmeldungen kriegen sollten. Allerdings die FIU, also ich rede jetzt von den deutschen Behörden, die haben einen riesen Backlog. Die kriegen halt täglich so viele Verdachtsmeldungen rein, weil viele Banken sich denken, egal was wir melden, Hauptsache wir melden, ne? Damit wir sozusagen cover your ass mäßig unterwegs sind. Und deswegen kommt die FIU im Moment nicht wirklich hinterher. Das ist halt faktisch so. Aber ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Aber es gibt schon viele Fälle, wo man eine Rückmeldung bekommt. Zum Beispiel, wo ich jetzt bin bei N26, dadurch, dass ich mich in dem Kunden, eigenen Kunden der Bank Environment bewege, da kriege ich viel einfacher eine Rückmeldung von der FIU oder von irgendwelchen Behörden zum Stand des Falles. Aber da, wo ich vorher bei der Commerzbank war, dadurch, dass ich auf Correspondent Banking fokussiert war, da hat man zum Beispiel Fälle gemeldet, die zwischen Cayman Islands und China passiert sind. Und da hast du halt sehr selten eine Rückmeldung bekommen, weil meistens dauern diese Fälle halt viel, viel länger, beziehungsweise die deutsche Staatsanwaltschaft hat auch irgendwie, es hält sich in Grenzen, das, was sie überhaupt machen können in dem Fall.
Hat man eigentlich...
Ich wollte nur ganz kurz fragen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du auch so, also es dich auch schon interessiert, oder? Weil wenn du denkst, okay, hier ist irgendwas faul, ich bin mir sicher, dass irgendwas faul ist und schon auch so wissen willst, okay, ist da jetzt alles im grünen Bereich oder dem nicht, oder? Also wäre es zumindest bei mir, wenn ich in dem Bereich arbeiten würde.
Absolut.
Schon echt interessieren würde.
Das stimmt, absolut. Das ist, wenn man als Analyst startet, ne, man geht auch außerdem übrigens immer vom Verbrechen auf, ne? Egal worum es geht in dem Fall, aber mit der Zeit lernst du dich von der Idee, immer Bescheid zu wissen, was passiert ist, zu verabschieden, weil es sind zu viele Fälle. Jetzt zum Beispiel in meiner Funktion also gebe ich so viele Fälle frei am Tag, also Verdachtsmeldungen, die an der FIU gehen. Ich erwarte dann nicht zu jedem Fall eine Rückmeldung, beziehungsweise es ist mir nicht mehr ganz so wichtig, wie es mir damals war, sagen wir mal so, weil ich es ist zu viel einfach. Ja.
Ja.
Aber ja, als Analyst wünscht man sich auf jeden Fall, vor allem wenn man so viel Zeit investiert hat in der Investigation, man hätte wirklich gerne eine Rückmeldung, aber es ist leider nicht immer der Fall. Ne?
Aber genau, wenn du jetzt meintest, du würdest wahrscheinlich also täglich an der FIU schreiben, hast du eine grobe Einschätzung eigentlich, wie viele von Transaktionen eigentlich ja Geldwäsche sind oder wirklich verdächtig sind?
Das darf ich dir leider nicht mitteilen. Das tut mir leid.
Das ist das Einzige, was ich wirklich wissen wollte. Nee, aber ja, schon. Ich war ja auch vorhin im Bankwesen und ja, die Frage, die ich mich immer gestellt hatte, ist ja dann zum Beispiel, okay, jetzt in Deutschland oder in Frankreich setzt man ganz strenge Regeln ein, aber dann ist die Bank auch in anderen Ländern irgendwie präsent und da gibt es auch irgendwie, ja, wenn Leute Geld haben und dann auch schlaue Leute einstellen können, gibt es irgendwie immer einen Weg darum, ne? Und
ja,
ich glaube, probieren sie. Deswegen finde ich es gut, dass Banken sich auch viel mehr jetzt darauf fokussieren, dass sie immer irgendwie probieren, ja, rauszufinden. Aber ja, die Frage ist, wie effizient das jetzt wirklich ist. Also Wahrscheinlich ist es besser bei kleineren Betrieben wie jetzt bei N26, wie jetzt bei großen Banken, wo das vielleicht ein bisschen einfach ja, schwieriger ist. Wie siehst du?
Ja, beziehungsweise umso größer die Bank, umso mehr Kapazitäten und Ressourcen die haben. Ne? Darf man nicht vergessen. Und ja, natürlich die Fälle, die wir sehen bei N26, sind andere Fälle teilweise als das, was eine JP Morgan sehen wird, zum Beispiel. Oder eine HSBC, also möglicherweise. Aber die Ressourcen sind bei uns wesentlich geringer als dort. Dementsprechend würde ich das nicht unbedingt unterschreiben, dass es für uns einfacher ist, ehrlich gesagt.
Mal so eine andere Frage. Gibt es bei euch eigentlich auch so, dass ihr da so, wie ich das sagen, so Fake-Überweisungen habt, wo dann zum Beispiel so im Betreff steht, meine Cannabis-Lieferung oder so? Also einfach so, wo offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, so im Endeffekt auch so Spaß gemacht wird? Oder ist das, kommt das, das kommt wahrscheinlich auch vor, oder?
Ja,
Also,
das kommt vor. Das
ja,
kommt vor. So, ja,
kannst du sagen, was die witzigsten Überweisungen
ja.
waren, die du schon gesehen hast?
Für die Nacht zum Beispiel.
Okay, aber das wäre eigentlich keine Geldwäsche, oder? Das wäre eigentlich keine Geldwäsche, oder?
Nein, aber das kann trotzdem auf dem Tisch von einem Investigator, also nicht im Bereich Geldwäsche, aber komische Betreffe werden natürlich auch geprüft. Weil du wirst lachen, aber es gibt tatsächlich Kriminelle, die nicht auf die Idee kommen, da im Betreff ein bisschen aufzupassen, was sie da schreiben.
Ja, okay.
und da kann halt, also ich habe schon aus Erfahrung Fälle gesehen, wo das, was im Betreff stand, auch die Wahrheit war.
Okay.
Also,
Ja.
ja, nur weil man Geld wäscht oder Geld waschen will, heißt es lange nicht, dass man die kognitiven Fähigkeiten dafür hat.
Dann so meine Cannabis-Lieferung noch so eine Rechnungsnummer dabei wahrscheinlich am besten, ne?
Ja, genau, so eine Anzahl von Gramm und so Quantität, Gewicht, alles.
Ja.
Farbe.
Also krass, also sowas kommt echt vor, das ist auch stimmt dann, ja? Also wahrscheinlich auch
Ja,
viel Fake, aber wahrscheinlich viel stimmt
aber
dann
sind
auch, ja?
aber sehr, sehr, sehr selten natürlich, weil mittlerweile also so viel Platz für, also so viel Dummheit findest du schon sehr, sehr selten, wenn ich das so ausdrücken darf. So wirklich. Aber das ist schon mal passiert. Es ist schon mal passiert. Es gab auf jeden Fall Mythos darüber, was alles schon mal vorgefallen ist, ja.
Und gibt es das auch so komplett offensichtliche Fälle, dass man dann so eine super hohe Geldsumme dann irgendwie von keine Ahnung,
Absolut.
von irgendeinem Offshore-Land? Ja, das passiert auch,
Absolut.
ja.
Absolut, absolut, absolut. Also es gibt wirklich so Transaktionen, wo du sagen kannst, okay, Textbook, Geldwäsche-Typologie. Das Problem ist halt, es liegt nicht unbedingt daran, dass die Person, die dahinter steckt, zu dumm ist, um das richtig zu machen. Es liegt halt, du hast gerade hohe Summen erwähnt. Das Problem ist, dass mittlerweile viele denken, dass umso höher die Summe, umso geringer der Verdacht, weil das würde doch niemals jemanden tun, auf einmal 40 Millionen zu überweisen. Weißt du? Falsch.
Ja, verstehe. Ja.
Und das ist auch so eine Sache, die du halt ab und zu mal wieder siehst. Ich werde nie vergessen, es war eine meiner allerersten Fälle, wo es sich genau um diese Summe handelte. Und das war auch zwischen zwei Hochrisiko-Länder. Und ja, das sind wirklich so Textbook-Sachen, wo du dir wirklich denkst, so wow. Aber ja.
Ja, man irgendwie da, klar, kann man sich irgendwie schon vorstellen, da ist, dass da viel auch passiert. Ne? Auf der anderen Seite frage ich mich so, okay, das Risiko, also wenn ich jetzt sage, okay, die werden das schon nicht gucken, wenn ich da sowas hoch mache, ist dann das Risiko dann hoch. Also schon krass, dass das tatsächlich passiert. Aber ich meine, es gibt natürlich so viele Überweisungen, da ist wahrscheinlich alles mal dabei,
Genau,
ne? Ist wahrscheinlich alles mal
genau,
dabei.
genau. Und du musst ja aber, man muss auch berücksichtigen, es gibt, wie du sagst, Millionen, Milliarden von Transaktionen natürlich, aber eine Transaktion geht sehr oft durch mehrere Institute. Und durch jeden Institut, wo diese Transaktion durchläuft, wird erneut geprüft. Also die Wahrscheinlichkeit mittlerweile, dass man auch solche Fälle aufdeckt, ist wird immer höher. Aber wie gesagt, Kriminalität, Kriminellen werden auch immer schlauer. Dementsprechend heißt es ja nicht unbedingt, dass wir alles aufdecken können, ne?
Ganz klar. Alle entwickeln sich weiter, ne? Alle entwickeln sich weiter.
Absolut. Sagen, ja. Absolut. Genau.
Letzte Woche haben wir über Krypto gesprochen, so über Kryptowährungen hier. Und ja. Das ist natürlich auch mal, würde mich interessieren, was du davon hältst, ne? Weil ich meine, das ist ja im Endeffekt eigentlich so, ja, beziehungsweise man würde jetzt denken, es ist schon so ein bisschen auch prädestiniert dafür, so ein bisschen, weil es ja schon mehr Anonymität zumindest noch vorgaukelt. Ob das in der Praxis immer wirklich so ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber merkt man da, dass da auch jetzt ein bisschen so dann vielleicht dann da so rübergeht, also nicht mehr so viele Verdachtsfälle dann gibt? Oder hast du irgendeinen Einblick darauf, kannst du was dazu sagen zu dem Thema? Also generell, was du davon hältst?
Ja,
oder
ja, absolut. Also es ist eine sehr interessante Frage tatsächlich, weil da sind die Meinungen jetzt immer noch sehr unterschiedlich. Ne? Du hast von sehr konservativ zu sehr open. Ich persönlich bin ein bisschen so in der Mitte. Ich habe mich mit dem Thema ziemlich lange auseinandergesetzt, auch weil ich bei der Koba Commerzbank noch war, war ich Teil von einer Crypto Assets Task Force, wenn man das so nennen kann, wo wir grundsätzlich unsere Empfehlungen bezüglich der Position der Bank zu Kryptowährungen und beziehungsweise zu Kryptohändler als Kunden insbesondere ausgesprochen haben. Und ich bin zwar nicht so ganz so konservativ, aber ich sehe da auf jeden Fall ein Riesenpotenzial für Finanzkriminalität, insbesondere für Geldwäsche, ne? Ganz klar, weil das kann sehr einfach für die Verschleierung des Herkunfts der Gelder ausgenutzt werden. Und da, wo man aber Fortschritte sieht, ist in der Compliance bzw. in der regulatorischen Kultur von gewissen Händlern. Also kleine Händler natürlich sind eine ganz andere Nummer. Ich meine, wenn wir jetzt über einen Kryptohändler reden, der basiert ist in Litauen zum Beispiel, mit null Kontrollen whatsoever, da bin ich natürlich ganz kritisch. Aber du hast halt mittlerweile wirklich große Händler, die wirklich sich Mühe geben, die entsprechenden Kontrollen auch zu implementieren, um da gewisse Sicherheitsmaßnahmen auch festlegen zu können. Und da könnte, also ich meine, wie du sagtest, ne, man spricht zwar von dieser öffentlichen Zugang zu Blockchain und so weiter und so fort, aber diese Anonymity Capacity ist halt wirklich sehr, sehr hoch. Und es gibt da mittlerweile auch viele Tools, die diesen Anonymitätsproblem teilweise lösen oder versuchen zu lösen, aber das Risiko ist weiterhin sehr, sehr hoch für Banken. Ne? Und das ist natürlich bisher immer noch viel zu hoch im Vergleich zum Risikoappetit der meisten Banken, vor allem nach den letzten Krisen, die es gab. Ja? Und deswegen, also wie gesagt, meine Meinung dazu, ich bin da ein bisschen in der Mitte zwischen konservativ und liberal. Man muss halt nur sicherstellen, dass gewisse Sicherheitsmaßnahmen in place sind. Sonst, weil ich meine, sobald das da ist, das ist auch, man spricht auch von Zukunft in dem Falle. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr begeistert von.
Aber habt ihr denn jetzt zum Beispiel gemerkt, dass jetzt mit jetzt so dem steigenden Interesse aus so einer Kryptowährung, dass da jetzt auf der klassischen Transaction-Seite von Banken weniger passiert in Richtung Finanzkriminalität, oder merkt ihr da gar nichts?
Nochmal?
Habt ihr denn jetzt gemerkt, dass vielleicht so durch das steigende Interesse oder Popularität von Kryptowährungen, dass da vielleicht so ein bisschen weniger auf der Transaction-Seite von Banken jetzt im Thema Geldwäsche passiert, oder ist das einfach unverändert jetzt gestiegen oder gleich geblieben?
Nee. Das kann ich so, also ehrlich gesagt, nicht sagen. Ich habe da nie einen Vergleich durchgeführt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist es noch nicht groß genug. Und wie gesagt, dadurch, dass die meisten Banken nicht so viel mit Kryptowährungen zu tun haben wollen, geht das nicht so, also das dauert noch, bis das wirklich ein Teil der Transaktionen sozusagen überholt, klassischen Transaktionen, meine ich. Das dauert noch.
Cool, verstehe. Ich fand super interessant. Also echt spannendes Thema, womit man sich eigentlich viel zu wenig beschäftigt oder was man eigentlich viel zu wenig auf dem Schirm hat, ne? Muss man eigentlich sagen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Das denke ich mir jeden Tag aufs Neue.
Ja, glaube ich.
Ja,
und vor allem,
ja,
vor allem auch, man macht halt auch was Gutes, ne? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, da geht ja echt viel Geld. Aber hast du da, kann man da so Zahlen nennen? Gibt es so offizielle Statistiken, was
ja,
da eigentlich wirklich so an Geld verloren geht?
Da gibt es, das findest du relativ einfach im Internet, da gibt es überall Statistiken. Ich lege da nicht so viel Wert drauf, weil ich meine, da spricht man über Underground, komplett parallele Welt sozusagen, parallelen Black Market, das ist schon, aber ja, du findest online ganz, ganz viel dazu.
Ja gut, Christian, dann weißt du, was du jetzt nach dem Podcast machst.
dann haben wir noch was zu tun heute Abend,
Wenn ihr noch Fragen habt, die Tage, meldet euch gerne bei mir.
Super gerne, Isa. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und wir hören uns und sehen uns und bis bald.
Ciao.
Vielen Dank nochmal, ne? Hat echt Spaß
sehr
gemacht.
Sehr gerne.
Bis bald.
Ja, mir auch. Ciao.
Ciao, Isa.